Nöch dran, der Mensch hinter dem Unternehmen. Der Podcast von der IHZ, der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz.
Hallo und herzlich willkommen zum IHZ-Podcast Nöch dran. Das sind wir heute mit dem Stefan Schulthess. Er ist der Geschäftsführer von der SGV Holding. Und in dieser Holding ist nicht nur, nur die SGV, sondern auch Tavolago und Shiptech. Und die Aufnahme wie immer im Büro vom IHZ-Direktor, vom Adrian Derungs.
Ja, hallo miteinander. Hallo Stefan, schön bist du da.
Hoi Adrian, hoi Andi.
Wunderbar. Ja, die SGV muss man eigentlich nicht wirklich jemandem mehr erklären. Ich meine, der See verbindet Zentralschweiz und gleich, noch einmal ganz kurz, was macht eigentlich die SGV alles?
Also wenn du jetzt die Schifffahrt ansprichst, dann ist es das, dass wir hier mit 19 Schiffen quasi den touristischen Verkehr seit schon bald 190 Jahren hier betreiben. Und unterdessen gehört ja zur SGV-Gruppe eben auch das Gastronomieunternehmen Tavolago oder der Schiffbau. Das wäre der Shiptech.
Genau, das ist ein recht spannendes Portfolio, was ihr macht. Ich glaube, wir kommen, es heisst nicht dran, aber über die SGV muss man einfach schon reden. Du hast jetzt Tavolago erwähnt, Shiptech erwähnt, wo unglaublich innovativ ist. Auch, und dann rein das Touristische. Hast du da selber, darfst du überhaupt irgendeine Präferenz haben? Oder wie beurteilst du das Ganze?
Ja, ich versuche es immer, keine Präferenz zu haben, weil Tendenz besteht ja immer so, dass man quasi sich so zuoberst ein Dampfschiff und dann kommt die Schifffahrt und irgendwo eigentlich kommt dann noch Gastronomie und dann vielleicht noch der Schiffbau. Hängen natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass es, wie gesagt, die Schifffahrt oder die SGV in dem Sinn schon eben knapp 190 Jahre geht. Die beiden anderen Unternehmungen sind jetzt 10 oder 20 Jahre, also die sind noch viel, viel jünger, sind auch nicht in dieser Sichtbarkeit, die Schiffe mitten in der Stadt, die wunderschönen Dampfschiffe mitten in der Stadt, dass das die Leute anders bewegt und auch mehr wahrgenommen wird, das ist logisch. Ich in meiner Funktion versuche das jetzt aber einigermaßen gleichgewichtig zu beurteilen und mich da nicht nur auf die Schiffe zu konzentrieren.
Wir haben wettermässig einen schwierigen April gehabt. Jetzt ist der Frühling plus minus zurück und ja, dementsprechend im Jahr bei euch läuft langsam aber sicher die Maschinerie noch stärker an, als sie sonst im Winter läuft, der Frühlingsfahrplan und dann kommen die Tausende von Gäste, wie abhängig sind ihr vom Wetter?
Ja, wenn wir natürlich nur punktuell einzelne Tage oder Wochen, oder wie du jetzt gerade den April angesprochen hast, sind wir logischerweise abhängig vom Wetter, aber meistens tut sich das ja plus minus dann wieder ein bisschen ausgleichen über das ganze Jahr. Ist noch selten so gewesen, dass es einfach ein Jahr lang geregnet oder ein Jahr lang schön gewesen wäre. Also von dem her gesehen wird das dann schon ein bisschen nivelliert. Und was wir natürlich das grosse Glück haben, ist in Luzern, ist der Anteil von der ausländischen Gäste, also von den Touristen, ich sage jetzt mal, wo halt einfach dann Schiffe fahren, wenn sie da sind. Und das sind bis etwa 30%. Und dort spielt dann das Wetter eine kleinere Rolle. Da haben wir auch einen Vorteil gegenüber anderen Seen, die jetzt vielleicht weniger international positioniert sind. Also es ist ja nicht nur der See, sondern es ist einfach die Region, wo da sehr interessant ist aus Sicht vom Tourist und natürlich schlussendlich dann eben auch interessant ist vom Leistungserbringen, wie das die SGV oder Pilatusbahn oder Trigibahn eben auch ist.
Du hast es jetzt gerade angesprochen, wegen der Topografie, wegen der Natur. Ist das einfach purer Glücksfall, dass man jetzt da so verschiedene Arme hat und so verschiedene Möglichkeiten? Und vor allem, wir fahren ja doch von Luzern nach Flüelen, also nicht gefühlt 3 Stunden, oder ist es auch um das herum? Also relativ lang im Vergleich zu einem anderen See, wo vielleicht einfach ein bisschen hin und her tuckerl ist.
Also ja, der erste Teil, den du ansprichst, ist natürlich absolut ein Glücksfall. Wir haben ja nichts dazu beigetragen, dass es jetzt hier die wunderbare Umgebung gibt, wo natürlich der Hauptgrund ist, dass wir jetzt auf 4 Waldstätten sehr viel mehr Leute haben als auf allen anderen Seen. Es gibt keinen anderen See, der hier über 3 Millionen Passagierfrequenzen pro Jahr hat. Das ist wirklich ein Glücksfall. Die lange Fahrzeit, die du jetzt angesprochen hast, die gibt es zwar tatsächlich, also Flüelen-Retour von Luzern aus, das ist fast 6 Stunden. Das macht aber niemand. Ja. Oh, das macht niemand. So bitter das ist, die Tendenz ist, möglichst viel in möglichst wenig Zeit machen. Und da stellen wir auch fest, dass die grössten Erfolgsgeschichten machen wir mit diesen einstündigen Rundfahrten mit dem Safir. Oder jetzt unterdessen gibt es ganz viele Leute, auch den Bürgerstock hin und zurück als Rundfahrt verstehen. Das ist wunderbar für uns. die natürlich das eher können und die anderen Angebote würden nie einfach Kehrseite Retour fahren, wenn man weiss, was man sonst noch könnte machen. Aber das ist wunderbar für uns und vor allem für Kassen.
Ich finde es auch noch speziell, eben eine riesige Geschichte. Oder? Ich meine, angefangen hat das wahrscheinlich mit Gotthardachse, der Nord-Süd, oder? Und jetzt sind wir so bei dieser enormen touristischen Geschichte. Du hast gesagt, auch andere Seen, eben, es gibt viel langweiligere Seen, die einfach gerade sind, mehr oder weniger. Und gleich,
weißt du denkst nicht an Zürichsee?
Zum Beispiel. Nein.
Ja, aber dürfen nicht mal hupen zwischen mit dem Schiff.
Ja, weißt du, jetzt im Vergleich oder bei anderen Seen, eben, du hast gesagt, massiv weniger Frequenzen. Wieso wird das, also wieso ist das denn da so? Machen wir es einfach, weil es wirklich wegen der Touristen? Also wieso machen es denn die anderen Seen nicht? Weil es ist ja gleich etwas sehr Beruhigendes, oder?
Eben, also der Hauptgrund ist, Luzern ist eine touristische Marke, eine Anziehungskraft, obwohl es viele andere Orte auch gibt. Ich habe mal am Bielersee gelebt und gearbeitet, das ist eine wunderbare Gegend, nur man weiss es niemand. Ja. Und niemand geht dort hin und es ist keine Marke. Oder? Du hast kein Pilatus, du hast keine Rigi, du hast, so wie du halt auf Rom und auf Paris gehst, weil du das Gefühl hast, du müsstest dann gehst auf Luzern. Und das sind nicht nur ausländische Gäste, sondern das sind auch Schweizer Gäste, die das Gefühl haben, weißt, Luzern, das ist das Schönste. Mhm. Es ist sehr schön, aber ich kenne auch ein paar Ecken, die nicht so schön sind in Luzern. Und das verkaufen wir natürlich sehr gut. Und von dem her gesehen, hast du einfach eine grosse Anziehung und hast eine riesige Möglichkeit mit Bergen, See und Stadt. Das hast du nicht überall, ja, quasi stimmt. Mit relativ wenig Aufwand. Jetzt in Luzern, du hast Swiss Miniatur, wenn du als ausländischer Gast reinkommst und sagst, weißt, wenn ich in Luzern war, dann bin ich in der Schweiz, das reicht mir.
Seeberg Altstadt, ja.
Und das hilft uns extrem und die gute Ausgangslage hat nicht jeder andere See, das ist schon so.
Ich darf doch sehr viel pro Woche bei euch da beim Landungssteg vorbeilaufen und eben gerade im Frühling, Sommer, Herbst, das ist ja unglaublich, wie viele Leute da auf die Schiffe strömen. Wie gross ist die logistische Arbeit, die ihr habt, damit ihr das auch handeln könnt?
Ja, gut, das haben wir unterdessen haben wir das natürlich einigermaßen im Griff, weil wir das ja nicht von 0 auf 1000 haben müssen machen. Aber ja, ist klar, das ist nicht immer ganz einfach, wenn da 600, 700, 800 oder manchmal 1000 Leute einsteigen, dann ist das natürlich bis zu einem gewissen Punkt auch einfach ein Massenprodukt, obwohl das jetzt nicht so nett tönt, aber es ist natürlich und es ist anspruchsvoll. Man kann dann auch nicht jedem Gast die gleiche Aufmerksamkeit schenken, auch von den Leuten, die bei uns im nautischen Dienst arbeiten, aber auch die im Verkauf sind am Land. Das geht schon, aber es ist klar, die Schiffe müssen beladen werden, vor allem jetzt auch was Gastronomie betrifft. Es ist in kurzer Zeit sehr viel, was man machen muss. Es ist am Schluss ist es eine Übungssache und eine Erfahrungssache und man ist dann froh, wenn man Leute haben, die das nicht das erste Mal mitmachen, sondern die vielleicht schon ein paar Saison da gewesen sind.
Du hast ja angesprochen, wenn ihr nur das würdet wahrscheinlich machen würdet, was die Touristen würden wollen, wäre der bei einstündigen Fahrt. Aber ihr habt ja auch Transportauftrag, die Gemeinde Luzern, viele Schüler, die kommen, eben auch das Urnerland. Also, wie sind ihr dort eigentlich eingebunden? Also, was müsst ihr den ganzen See abdecken?
Wir sind ja nicht, in dem Sinne sind wir nicht ein klassisches ÖV-Unternehmen, das auf Bestellung etwas fahren. Wir haben eine einzige Linie noch, die ist am Morgen früh zwischen Weggis und Luzern.
Sind Schüler,
das sind Schüler, oder ein paar, die auch arbeiten und sonst ins Alpengehen in die Kante gehen. Ansonsten ist das quasi alles touristischer Verkehr, der weder bestellt noch finanziert ist. Aber es ist klar, wir sind die einzige konzessionierte Schifffahrtsgesellschaft. Es gibt so also eine unausgesprochene Erwartungshaltung, dass wir natürlich auch jemanden auf Küsnacht oder in Alpnachen sehen und eben nicht in Brunnen kehren, sondern bis auf Lühlen fahren. Von dem her gesehen sind wir in der Wahrnehmung natürlich schon ein ÖV-Unternehmen, aber streng genommen sind wir frei in der Fahrplangestaltung, können machen, was wir wollen, beziehungsweise das, was rendiert. Mhm. Das machen wir auch grossmehrheitlich, aber sind uns natürlich bewusst, dass wir zwischen die auch mal müssen, es 5 Grad sein und etwas machen, wo wir jetzt vielleicht sagen, ja gut, das ist jetzt nicht die erste Priorität, aber es gehört einfach dazu.
Du hast gerade gesagt, eben, wir sind, haben quasi die Legitimität, dass ihr da auf dem See umeinander fahren dürft. Es gibt aber auch andere Anbieter auf dem See und trotzdem sind ihr ohne Wenn und Aber ein Nummer 1. Wie wehrt man sich, dass das so bleibt? Weil eben, wenn du einen schönen Tag hast, kann man mir vorstellen, der eine oder andere kommt auf die Idee, ich könnte doch auch noch ein Schiff anstellen für Touristen und für Einheimische.
Ja gut, jetzt haben wir jetzt nicht so Angst. Also, dass jemand ein Schiff stellt in diesen Grössen, wie wir Schiff haben, das ist ja undenkbar. Dann braucht er irgendwo noch jemand eine Möglichkeit, das Schiff dann stellen. So einfach ist es nicht. Auf keinem von den Seen. Nein, das geht wunderbar. Also die Angst ist relativ klein. Angst hat man natürlich so, wie es während der Pandemie-Jahre war, wenn plötzlich einfach Grenzen geschlossen werden, wenn noch halb so viel oder gar niemand mehr darf oder will sich bewegen, dass, wenn wieder mal eine solche Situation würde kommen, das ist natürlich dramatisch.
Ich habe es jetzt ein bisschen angesprochen, auch auf Ideen, die ja rum sind, um so ein Luxus, weiß ich was, Schiff und so, die ja nichts mit euch zu tun haben. Wie verfolgst du das eher?
Von der Seitenlinie aus, hat er jetzt gesagt. Ich wünsche dem Projekt alles Glück. Das ist jetzt auch etwas, das muss man ja nicht über- also, das ist ja nicht, das ist ja nicht ein Massenprodukt, ja. Gott sei Dank. Dort, das sind wenige, sagt mal, wenige Leute im hochpreisigen Segment. Wie sich denn das anlässt, wenn es dann die Finanzierung sichergestellt hat, die ist meines Wissens noch nicht sichergestellt, dann bin ich gespannt, wie die dreitägigen Ausflüge funktionieren. Ich finde es cool, dass jemand so etwas probiert. Das ist sicher sehr anspruchsvoll, sowohl die Investition, der Bau und dann auch der Betrieb. Aber umso schöner, wenn es dann sollte gelingen.
Ich weiß gleich auch noch, was du hast vorhin jetzt angesprochen hast, was rendiert. Ihr möchtet eigentlich, dürft das machen, was rendiert. Da kommt natürlich auch viel schon in den Medien gewesen, Dampfschiffe. Das ist so etwas,
wo ich bin ein Hardcore-Fan.
Genau, als Luzerner ist das natürlich tief verwurzelt. Aber du, wie steht ihr, wie steht die SGV zu den Dampfschiffen? Das ist ja ziemlich teuer im Unterhalt.
Ja, du hast es ja eigentlich schon gesagt, es ist sehr teuer im Unterhalt, es ist teuer im Betrieb. Aber sie sind natürlich quasi heilig gesprochen. Mhm. Und von dem her gesehen muss viel passieren, bis wir die 5 Dampfschiffe nicht mehr würden bewegen. Da muss also wirklich die Welt zuerst untergehen und dann fahren auch die 5 Dampfschiffe nicht mehr. Aber nein, die sind unbestritten. Ich glaube, die Diskussion die hat sich erübrigt. Mhm. Im Moment ist es logischerweise ist die grosse Frage jetzt mit der ganzen Nachhaltigkeit, mit der CO2. Da haben wir noch keine Lösung. Aber bevor die nicht verboten werden, und das hoffe ich bei Gott nicht, wir wollen sie auch nicht umrüsten auf einen Elektroantrieb. Mhm.
Ja, das wäre nicht das Gleiche, oder? Also die ganze Geschichte und. Oder?
Genau. Ja. Und die sind so emotional, auch in der Bevölkerung, die Büchse muss man nicht auftun, um darüber zu diskutieren. Nein, wir versuchen das so vernünftig zu machen, wie es geht, logischerweise. Sie sind wunderschön, sie sind wunderteuer, sehr teuer, so, oder? Ja. Aber sie gehören zu uns und die stehen absolut nicht zur Disposition, dass man die nicht mehr einsetzen würde.
Ich meine, weißt du, bist als Kind, ich weiss es selber noch, als Kind bist du dort, wenn die stampfen, oder? Ich meine, du schaust dort runter, die Maschine ist unglaublich eindrücklich. Ja. Und jetzt sind es die eigenen Kinder, die das auch wieder gehabt haben, oder? Wo wieder genau gleich fasziniert sind, schon sehr spannend.
Das ist magisch irgendwie, oder? Also, und du hast es vor der Haustür. Das finde ich halt jetzt für uns. Oder eben Touristen sagen, okay, das muss man auch gemacht haben, wie andere gehen, weiß ich was, Pedalo fahren irgendwo auf einem anderen See. Aber da eben, ist es halt schon so. Und trotzdem, eben, wenn man von der Geschichte lebt, darf man nicht stehen bleiben. Es gibt immer wieder neue Schiffe. Eben Saphir hast du angesprochen, der Diamant ist ein unglaubliches Flaggschiff geworden. Gibt es da auch Ideen, wie man es noch stärker positionieren
kann? Aber vielleicht, du hast vorhin gerade den Diamant angesprochen, das ist tatsächlich, der hat also einen riesengroßen Freundeskreis, hat jetzt schon fast gesagt. Also es gibt ganz viele Leute, die sagen, lieber auf einen Diamant als auf ein Dampfschiff. Also die gibt es ja schon auch unterschiedliche, schon immer wieder spannend. Es ist ja nicht so, dass alle Leute die Dampfschiffe lieben. Frage vom Alter, Frage von den Nationalitäten. Es gibt sehr viele, die jetzt auf dem Diamant oder auf dem Saphir das wunderschön finden. Aber eben, die Dampfschiffe die bleiben sicher im Zentrum. Wenn du die Zukunft ansprichst, also, dass wir gerade ein neues Schiff bauen würden, am liebsten hätten wir natürlich etwa 3 so Diamant. Aber für das müssten wir noch ein paar andere aussortieren. Und das möchten wir dann gleich auch nicht. Wir haben das Geld nicht dazu, um da quasi 3 Diamanten zu bauen, aber das ist wirklich das, was wir machen wollen. Was wir im Moment jetzt stark dran sind, und jetzt sind wir ja auch aufgefordert, ist eben die ganze Thematik mit CO2-neutralen Antrieb. Jetzt wird ja gerade das kleinste Schiff, sind wir dran jetzt am Elektrifizieren, das Rütli, das wird jetzt im Mai in Betrieb kommen. Dann hat man ja vor ein paar Wochen oder Monaten können die Zeitung lesen, dass man den Versuch macht, ein Schiff umzurüsten auf Wasserstoffantrieb, Brennstoffzellen. Das ist sehr eine coole Geschichte, vor allem, weil wir uns jetzt auch noch als Kleinaktionär an dieser Wasserstoffproduktionsanlage im Kanton Uri beteiligt haben. Ja. Also quasi, wir sind jetzt noch der Hersteller vom eigenen Treibstoff, jetzt ein bisschen grossspurig dargestellt und können nachher aus der Region und könnte nachher CO2-frei das via Brennstoffzellen wieder zu Strom machen. Ich hoffe, das gelingt. Auch eine bewilligungstechnische Frage. Es war das erste Schiff hier, sehr innovativ, von der Shiptech. Sehr, sehr teuer. Wir machen das jetzt nicht, weil es rendiert, sondern ja, vor allem, weil es jetzt so ein bisschen ein Leuchtturm sein und vielleicht auf dem für andere Schiff und oder auf anderen Seen auch noch eingesetzt werden kann. Das sind so ein bisschen die technischen Innovationen. Ein neues Schiff bauen würden wir schon auch gerne, aber ja, im Moment ist das gar kein Thema.
Merkst du das jetzt, Adrian? Wir haben gesagt, wir wollen nicht gross über das Gefahr reden. Wir reden jetzt aber schon minutenlang, weil es halt einfach unglaublich faszinierend ist.
Ja, vielleicht noch viel vor. Also, ja. Wir haben den Jahresbericht auch bei euch filmen, bei der Shiptech. Es war mega spannend. Gewesen. Wir haben das Rütli eben auch gesehen, dort aufgedockt. Das Rütli können auch alle. Ja, genau. Ja, und also Shiptech nehme ich schon auch so wahr. Oder? Es ist auch immer, man sieht es in den Medien immer wieder, man probiert wirklich neue Sachen aus. Es wird, also ihr baut ja auch für andere Seen. Oder? Es ist ja nicht nur, dass ihr jetzt da für eine Vierwaldstättersee wieder
bauen. Genau, ja, das ist ja so. Ja.
Also wir haben nicht ganz vergessen, eben, wir haben 522 Persönlichkeiten arbeiten bei euch oder knapp 400 Festanstellungen. Also das ist auch eine rechte Verantwortung, die wir tragen.
Ja, es sind viele Arbeitsplätze und die werden gerne Ende Monat lohnen und für das muss man schon schauen. Also das ist, kommt nicht von selber, das ist ja so, das vergisst man manchmal. Und von dort her gesehen sind wir natürlich ein Unternehmen wie jedes andere auch und müssen irgendwo jeden Monat irgendwie 2-3 Millionen Franken verdienen, bevor wir sie dann als Lohn auszahlen können.
Ja, und eben, ich meine, von den Wasserratten sind immer mehr ein bisschen Landratten geworden. Ja, Tabolago ist auch angesprochen, das ist auch ein enorm umtriebiger, geschäftiger Teil von euch, oder?
Das ist ja so, dort haben wir ein riesiges Projekt mit einem grossen Hotel. Es läuft jetzt das Bewilligungsverfahren oder das Baubewilligungsverfahren und wir hoffen, dass jetzt die Baubewilligung in den nächsten Monaten dann irgendwann bei uns eintritt. Also wir bauen das Hotel nicht bauen, sondern betreiben. Es gibt jemanden, einen Investor, der das dann baut. Und ja, Tabolago freut sich sehr. Mhm. Und ich würde jetzt sagen, für die Stadt Luzern ist das auch cool, weil das gibt eine riesige Geschichte und vor allem etwas Grösseres.
Ja.
Also darum müssen wir jetzt wirklich langsam auf den Stefan als Person. Ja, genau. Vielleicht aber noch schnell. Ich meine, auch das spricht für dich. Seit 2006 bist du in dieser Funktion. Also auch schon gleich mal ein weiteres Jubiläum. Also, und das ist auch nicht selbstverständlich in so einer Position. Was fasziniert dich denn schon 18 Jahre an diesem Job?
Ja, ich muss so sagen, als ich angefangen habe, also nur in Anführungszeichen, die Schifffahrt gegeben und die Entwicklung, und nachher der Verwaltungsort ermöglicht hat, dass man quasi kann diversifizieren kann. So breit wie wir jetzt unterwegs sind, eben mit dem Spin-off damals von der technischen Abteilung, wo dann Shiptech geworden ist. Mhm. Tabolago, wo dann gerade angefangen hat, der Entscheid ist schon gefällt gewesen, aber wir müssen das aufbauen. Und unterdessen ist die Firma dreimal so gross, wie ich angefangen habe vor 18 Jahren. Also ich mache schon lange nicht mehr das Gleiche. Mhm. Und das ist sicher der Grund oder die Antwort, dass ich jetzt nach 18 Jahren immer noch das Gefühl habe, es ist wieder der erste Tag und mich noch keine Sekunde gelangweilt habe. Wenn es jetzt nur die Schifffahrt wäre, in Anführungszeichen, dann bin ich auch nicht sicher, ob ich das jetzt 18 Jahre lang gemacht hat. Aber so, mit der Möglichkeit, die man uns im Management gegeben hat, dass man sich so dürfen entwickeln, ist es natürlich eine hochspannende, manchmal auch eine anspruchsvolle, aber vor allem eine spannende Geschichte, die wir hier jetzt dürfen entwickeln.
Und was macht eigentlich ein Geschäftsführer von der SGV? Das würde mich gleich noch ein bisschen wundern. Also, weißt, bist du nicht der, du bist nicht selbst jeden Tag bei einem Schiff, sondern hast du anders zu, oder?
Nein, eben, als Geschäftsführer von der Holding, wo ich ja primär bin, dann bin ich sowieso für die drei Gesellschaften und für das Funktionieren von dieser Management-Holding noch ein bisschen mitverantwortlich. Das ist ja so. Ich bin viel zu wenig auf dem Schiff, ich bin viel zu wenig irgendwo auf der Baustelle in Lausanne, wo wir Schiffe bauen. Ich bin viel zu wenig in den Restaurant und schlussendlich ist es natürlich ein Führungs- und administrativer Job, wo einfach das Produkt vielleicht ein bisschen anders ist, wie wenn wir jetzt irgendwie Schrauben oder elektronische Bauteile herstellen. Aber schlussendlich ist es eine Managementaufgabe mit all den Fragen, die man halt personell, finanziell muss beantworten und zwischen dir bin ich bei euch und du ein bisschen erzählen.
Ja, ja. Hey, mich nimmt es gleich auch Wunder, jetzt bist du schon ein Zeitchen dort, wie wird man SGV Geschäftsführer von der SGV? Also hast du gewusst, ich wollte mal in diesem Bereich oder hast du einfach etwas gesucht und es ist gerade eine gute Opportunität gewesen?
Nein, ich habe nie einen sehr geplanten Berufsweg eingeschlagen. Ich habe mal eine Lehre gemacht, dann habe ich mal das Tech gemacht, mal Ingenieur studiert. Ich habe dann aber gleich gemerkt, dass ich relativ ein unfähiger Ingenieur bin. Ich gehe in einen Teil, wo weniger genau musst rechnen muss, Betriebswirtschaft. Dort kannst du immer irgendwie Gründe finden, wieso es jetzt gerade so musst machen oder anders. Das ist eine relativ ungenaue Wissenschaft. Und bin dann schon gleich ich sage jetzt mal, lange in der Verpackungsindustrie gesehen, bei der während der Expo Landesausstellung, also ja, zufälligerweise wird die Jungfrau zum Kind auf Biel gegangen, während diesen sechs oder sieben Jahren, bin dann nachher wieder zurück. Ich habe dort in der Schifffahrt gesehen, während der Expo-Landesausstellung, und kann dort, sag jetzt mal, die Schifffahrt auf Luzern einfach ein bisschen gehört. Ja. Bin dann wieder, als der Expo fertig war, wieder in die Verpackungsindustrie. Das hat mich dort aber nicht gefallen und habe dann dort quasi müssen oder wollen etwas Neues suchen. Und hatte dann das Gefühl gehabt, der Tourismus, den ich in Biel kennengelernt habe, das hat mir dann auch gleich gepasst. Und bin dann so quasi zurückgegangen, wieder in den Tourismus, obwohl das überhaupt nicht geplant war. Und die Stelle war damals frei gewesen, oder mindestens ausgeschrieben gewesen, und hatte dann das Glück gehabt, dass ich die dort dann auch bekommen habe.
Die weißt Funktion. Du deine Wurzeln?
Ich bin in Meggen aufgewachsen, also, bin einfach sehr, sehr lang, bin 20 Jahre lang nicht mehr in der Zentralschweiz gesehen, und das hat natürlich dann auch noch ein bisschen geholfen, wenn dann quasi nach 20, 30 Jahren so zufälligerweise eine Stelle frei wird, und ich bin jetzt nicht speziell an einer Region gebunden gesehen, und ich würde das wahrscheinlich jetzt auch machen, wenn es an einem anderen Ort wäre, aber ist klar, du hast Freunde gehabt, du hast Beziehungen gehabt, du hast Eltern gehabt. Und von dem her hat das natürlich nicht, ist das nicht ein Hindernisgrund gesehen, um diese Stelle hier
anzunehmen. Spannend, aber da hast du, ich meine, hast du auch den Werdegang, die Lehre gleich als Grundlage, und der Ingenieur hilft jetzt gleich auch, also auch für Glaubwürdigkeit, wenn du jetzt einen Chip-Tech genommen hast, oder?
Ja, gut, ja. Ich
kann fragen, darf ich fragen, was hast du für eine Lehre gemacht?
Ich habe im Flugzeugwerk damals habe ich Mechaniker, ich habe einen Bubentraum wie Haufen, ich wollte Pilot werden.
Ja.
Ich Militärpilot, so habe mal angefangen.
Da ist auch neben dir einer, der...
Ich habe einmal angefangen und bei den irgendwann in der fliegerischen Vorschule hat man mir gesagt, es gäbe bessere Talente, und dann habe ich dann irgendwann gemerkt, okay gut, das funktioniert nicht mit dem Militärpilot, und bin dann nachher ins Technikum gegangen.
Okay, aber du hast zusammen, also du hast an den Flieger auch rumgeschraubt?
Ja, also in der Lehre ein bisschen, ja. Aber natürlich nicht, da machst du noch nicht so viel.
Drei Fragen haben wir an dich, bevor wir wirklich noch der Person Stefan Schultes näher möchte können lernen. Wenn eben das Geld keine Rolle würde spielen, welchen Beruf würdest du machen?
Das ist eine wunderbare Frage. Welchen Beruf würde ich machen? Früher hätte ich gesagt, hätte ich wahrscheinlich irgendwie Sport gemacht. Und noch jünger gewesen
bin. Also Fußballprofi?
Nein, nicht Fußballprofi. Ich kann lange so Langstrecken laufen oder Duathlon oder Triathlon oder sonst irgendetwas machen. Ich weiß nicht, was ich machen würde. Nein, ich weiß nicht.
Weiss nicht. Bei dir,
Andi, komm. Ich wäre gerne im Radio.
Ja, also das, was ich jetzt mache.
Tourismusdirektor wäre ich gerne. Ja. Das muss ich sagen. Das wäre ich gerne. Aber der Marcel Perrin, der macht das einfach zu gut.
Der macht das auch schon bald 20 Jahre.
Ja, genau.
Musst vielleicht ins Wallis gehen.
Ja, ein bisschen wechseln, gell? Ja, vielleicht weniger schön, aber gleich. Was oder wer kann dich ärgern? Also was nervt dich, wenn du sagst, ah!
Also wenn ich jetzt auf der beruflichen Seite beziehst, so die so ein bisschen gedankenlos unterwegs sind, wo ziellos unterwegs sind, oder wo so kleine Sachen manchmal, wenn der Kaffee-Ecke nicht aufgeräumt ist und jeder das Gefühl hat, der andere, wo dann nachher kommen, können sie den machen. Also das Zeug verstehe ich nicht.
da willst du nämlich ein paar ansprechen mit dieser Aussage. Und wenn wir gerade dabei sind, Hausarbeit inzwischen machen, gehört das halt auch zu unserem Alltag, oder ja, gehört zu unserem Alltag, nicht inzwischen, sondern gehört zu unserem Alltag. Welche Hausarbeit findest du vielleicht gut, und was findest du mühsam?
Nein,
Hausarbeit, also weißt du, daheim, wo es halt x Sachen zu machen gibt.
Ja, das mache ich einfach, also gut. Also den Garten mache ich gerne, aufräumen tue ich gerne. Glätten tue ich unterdessen nicht mehr selber.
Gut, glätten, ich
Ich lohne unterdessen Logletten.
Ja.
Und die Hömmli lohne ich waschen.
Und es gibt super Hömmli, die eigentlich gar nicht mehr gross musst glätten.
Also ich merke, das ist schon etwas. Also, eben, können wir gerade einsteigen, optisch, auf was legst du Wert? Also, wenn du selber unterwegs bist, was ist dir wichtig?
Also wenn ich auf gar nichts muss Rücksicht nehmen muss, dann muss es primär bequem sein. wenn ich jetzt geschäftlich bin, dann sollte es irgendwo einigermaßen zur Funktion passen, dass nicht alle zusammen das Gefühl haben, das geht jetzt gar nicht.
Mhm.
Aber spannend ist ja natürlich, wenn man dann jemanden konfrontiert wird mit ganz Jungen, die im Geschäft sind, irgendeine Lehrtochter, dann merkt man dann, dass die Differenz immer grösser wird. Also die Lehrtochter oder die Lehrer. die einfach die Lehre machen, wenn wir nicht Lehrtöchter sind, es können auch Lehrling sein. Und dann merkt man natürlich, dass man irgendwo nicht mehr ganz, ajour ist. Mindestens in den Augen von der ganzen Jungen.
Ja, das
optisch.
Also, nein, nicht nur, ich meine, auch sonst, das ist, aber ich meine, wir wissen alle, in der Wirtschaft ist im Moment, wir haben alle Mühe, die Leute zu finden. Wie erlebst du das jetzt so in den letzten Jahren, in den fast 20 Jahren?
Also ja, das ist extrem. Also erstens mal, du sprichst es an, also schwierig ist es natürlich, es wird immer schwieriger. Und es ist ja, wir wissen ja alle zusammen, dass es in den nächsten 20 Jahren noch schwieriger wird. Weil es einfach niemand hat. Und die man bräuchte, die müssen ja jetzt auf der Welt sein, sonst sind sie 20 Jahre nicht bereit. Das ist relativ eine einfache Rechnung. Ja, und im Moment staune ich auch. Also eben die 100% arbeiten wollen, das gibt es nicht mehr oder fast nicht mehr. Die schaut man komisch an. Ganz eine andere Einstellung zur Arbeit, viel höhere Erwartung, habe ich das Gefühl, an Arbeitgeber. Früher war man irgendwie noch froh, man hat eine Stelle oder eine Lehre gefunden. Heute muss ich irgendwie als Arbeitgeber froh sein, wenn sie morgen kommen können arbeiten. Und dann sagen sie dir, was sie machen wollen. Das ist jetzt ein bisschen böse formuliert. Ja. Aber da musst du dich schon wahnsinnig jetzt als Arbeitgeber anpassen. Du hast ja nicht Wahl, sondern musst dich einfach anpassen. Und sonst hast du dann einfach irgendwann nicht mehr.
Ja, vielleicht, wir wollen ja vor allem von dir noch wissen, wie hast du denn erlebt, wo du jung warst, eben deine Berufsentscheidung, wie ist die Welt dort gewesen, in deiner Wahrnehmung? Was denn?
Ja, also ich habe das Gefühl, soweit ich mich noch mal erinnere, dort ist natürlich der Arbeitgeber, dort hast du weniger in Frage gestellt, ja. Du hast logischerweise das gemacht, was dir gesagt worden ist, du bist viel weniger selbstsicher gewesen. Das ist irgendwie noch ein Gefälle zwischen dem Chef und dir. Und heute ist das natürlich alles quasi auf Augenhöhe. Und jeder ist irgendwo und arbeitet wo, entweder daheim oder nicht daheim oder so halb oder was weiß ich was. Und eben nicht mehr 100. Das ist schon ganz eine andere Art vom Arbeiten.
Ja.
Von dem, soweit ich mich da jetzt noch mal
ist der wohl in dieser Entwicklung? Es klingt jetzt ein bisschen, als
ja, weißt,
du spielt, hättest lieber ein bisschen,
spielt auch keine Rolle. Ja, ob es wohl ist, spielt auch keine Rolle. Es ist jetzt einfach so, und als Arbeitgeber musst du einfach anpassen. Oder? Und musst dir auch einen Gedanken machen, wie weit kannst du als wie weit vermagst du es oder willst du es, dass du dich quasi dem Arbeitnehmer anpassst, dass du überhaupt noch zu den Leuten kommst, die du gerne hättest. Und dann, ja, da gibt es natürlich gewisse Sachen, wo ich jetzt auch über den Schatten muss springen und sagen, du, es ist jetzt einfach das Bedürfnis, es ist ja so, und es spielt jetzt keine Rolle, ob ich jetzt das persönlich sehr gut, spielt keine Rolle, ob ich jetzt das persönlich gut finde oder nicht.
Wenn wir deinen Leitsatz nehmen, wo du uns da im Vorfeld angegeben hast, finde ich eben auch spannend. Madonna hat scheinbar mal gesagt, es ist reine Zeitverschwendung, etwas Mittelmäßiges zu tun. Bist du schon immer treiben von.
Ja, also ich glaube, einen gewissen Ehrgeiz habe ich sicher immer gehabt, ob jetzt das privat gesehen ist oder jetzt im Beruf. Und ich glaube schon, zumindest wenn es noch vernünftig ist, was natürlich jeder für sich selber tut beurteilen, ohne Ehrgeiz habe ich schon das Gefühl, kannst du jetzt das in einer Unternehmung oder in einer Funktion oder in einem Projekt, kommst du halt wirklich nicht über das Mittelmaß aus, und wenn du mit dem zufrieden bist, dann ist das auch okay. Aber ich habe das Gefühl, wenn du als Unternehmen einigermaßen Erfolg hast, dann kannst du dich nicht mit dem Mittelmaß zufrieden geben. Und im Idealfall hast du natürlich noch ein paar andere, die das auch so sehen in der Unternehmung. Es nützt dir nichts. Womit ziehen, es nützt nichts. Wenn du der Einzige bist, dann überforderst du natürlich alle anderen. Aber ich glaube schon, wenn es einem gelingt, so ein Team zu bilden, wo viele in die gleiche Richtung mit Lust und ohne dass man dann muss sagen, was sie machen müssen, schaffst du dann. Ja. Dann gelingt eben so tolle Projekte, das kannst du ja nicht befehlen, sondern da musst du irgendwie die Leute dazu haben. Und die müssen von sich innen aus überzeugt sein und sagen, das ist eine coole Geschichte. Da machen wir jetzt mal die sogenannte Extrameile.
Ja.
Und für das musst du dann nicht auch kein Geld geben, sondern sie sind dann wirklich von der Sache überzeugt. Ja. Und das muss einem gelingen. Und ja, so gewisse Ehrgeiz habe ich.
Ja, das klingt dir offenbar auch. Und ich nehme noch den linken Wunder, du hast gesagt, Sport ist, du hast das vorhin auch erwähnt, was hat Sport für dich für eine Rolle gespielt? Das ist dir das wichtig in dem Fall, im Privaten bis heute?
Ja, früher hat man das ein grosses, also früher habe ich sehr viel Sport gemacht, ja. Ich weiß auch nicht, das war in der Familie gesehen und
was hast du gefunden.
ja, ich habe mal mit OL angefangen ja. und Unihockey gespielt, wo die Sportart noch neu war.
Ja, ja.
Noch neu war, wo man noch einfach in der Nation hätte können Unihockey spielen.
Wo hast du gespielt?
Ja, Unihockey Fadimecke natürlich.
Okay.
Ja, das ist aber das ist
eine unglaubliche Entwicklung. Mein Sohn spielt jetzt auch. Und das ist
aber jetzt nicht Mecke, oder?
Nein, es ist, weißt, Zug ist er. Er ist jetzt Zug Luzern, ist jetzt aber er spielt jetzt Luzern. Und,
ja, Zug. Und Köpsiger geworden,
oder? Köpsiger geworden,
ja. Und Superfinale
gewonnen. Ja, ja.
Aber da hast du Unihockey gespielt, okay.
Oh. Ja, Unihockey und OL und Langstrecke und Berglauf und alles. vor allem dort, wo du es durchgefragt siehst. Ja. Und jetzt nicht unbedingt Beweglichkeit.
Ja.
Also im Kunstturnen wäre ich jetzt nicht geeignet gewesen. Und im Turmspringen auch nicht, sondern dort, wo du ein bisschen beissen
musst. Ja, okay.
Ein bisschen bei mir
das geht's. Ist auch das Leistungsgedanke. Aber und kommst du gut noch dazu?
Nein.
Das nicht mehr so. Nein.
Ich bin zwar gerade die letzte Woche, aber gut, das ist jetzt nicht Sport. Ich bin doch immerhin letzte Woche gerade mit einem Kollegen von Mailand oder außerhalb von Mailand auf Rom mit dem Velo gefahren.
Oh,
ist
was?
Ist eine zähe Geschichte gewesen. Okay. Aber zwischen die ist das cool.
Schön, was?
Also Mailand-Rom ist ja noch.
Ja, fast ein Moment. Kilometer sind das?
Ja, es sind etwa 700 Kilometer und etwa 7000 Höhenmeter. Das habe ich auch erst gemerkt, wo ich da gesehen bin.
Das ist
ich habe das Gefühl gehabt, von Mailand auf Rom geht es runter.
Ja.
Aber zwischen die ist noch Toskana. und dann irgendwo ist dazwischen die gleich noch ein bisschen runtergegangen.
Also mit was? So mit Tourenvelo oder Bikes? Oder
mit einem Gravel. Wir haben das Gravel Velo, aber natürlich mit dem ganzen Gepäck. Und dann bist du auch nicht mit 30 unterwegs.
Ja, okay.
Es sind dann
und schön, also ich hast du gut, Planung einfach? Oder?
Ja, also musst du überzeugt sein und musst vielleicht nicht, bist froh, wenn du nicht 20 Kinder dir hast, die das so halb freiwillig machen, dann bist du selber verantwortlich, wenn du in den Lauch rausfährst.
Und eine Woche, okay. Oder wie lange? Wirklich?
Ja, also 8 Tage. Ja.
8 Tage?
Ja, also, aber es ist dann sicherlich noch. Aber wir haben halt einfach am Montag wieder arbeiten, am Sonntagabend heim. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen
hart. Und so haben wir schnell eine Pizza gegessen und dann wieder
heim. Ja, du bist...
Laufst schon mal wieder rund, also wir hatten nichts.
Ja, das ist ja auch der Vorteil. Genau, einfach schlafen, essen, Velofahren.
Ja, ja, du, eben, wir gehen aufs Schiff, wenn wir irgendwie runterfahren wollen nach einer strengen Woche. Was machst du, um ein bisschen eben irgendwo da dich wieder ein bisschen zu finden, damit du wieder am Montagmorgen wieder parat bist? So wie am Wochenende?
So, eben, jetzt das Joggen nicht mehr so viel wie früher, aber Velofahren, so ein bisschen, wo wirklich kannst abschalten, wo du einfach ein bisschen pedalieren kannst. Da kann ich mich eigentlich relativ gut, also entspannen ist vielleicht das falsche Wort, aber oben runterkommen, das kann ich relativ gut so und auch wieder Kraft tanken, wenn man dem sollte sagen und bin dann auch irgendwo zufrieden, wenn du zurückkommst und das Gefühl hast, das war eine coole Runde gewesen. Und das tut mir in dem Sinn gut und ja, ich mache es ein bisschen so.
Und ich muss auch an der Stelle noch sagen, Stefan wohnt in Kehrseiten und ja, wer Kehrseiten kennt, weiss, so einfach ist es dann nicht zu euch Kindern zu kommen. Klar, eine Händestrasse, aber die ist extrem eng und hat ein paar Kurven da am See entlang. Gehst du eigentlich mit dem Schiff arbeiten? Du vorher sagst, ein Bürgerstock-Shuttle, das ist ja prädestiniert, oder?
Ja, ich gehe so früh arbeiten und komme so spät heim, da fährt das Schiff noch nicht.
Ja, genau.
Und selber im Sommer schnell Köpfler ins Wasser, bevor du rausgehst?
Mache ich selten. Ich gehe doch hier vorher im Büro, bevor ich baden.
Ja, ja, okay.
Ja, du, also spannend von deinem Leben ein bisschen zu hören. Was hast du noch für Visionen, für Ziele selber für dich? So wo soll es noch durchgehen, bevor wir da langsam sicher in die Tänzrunde laufen?
Also wenn wir es jetzt aufs Berufliche beschränken, dann ist sicher, dass man die Gruppe, die wirklich sehr heterogen unterwegs ist, dass wir die können weiterhin relativ erfolgreich und relativ erfolgreich heisst natürlich nicht nur finanziell, sondern eben musst Produkte haben, musst die Innovationen haben, es muss mit den Mitarbeitern klappen, musst da den Fachkräftemangel irgendwie bestreiten und das im Schluss immer, dass es am Schluss auch ein vernünftiges Resultat gibt, dass wir die so weiterentwickeln können mit all den Herausforderungen, die es gibt. Im Moment scheint es mir relativ schwierig, so einen langen Blick zu machen, weil wir alle zusammen nicht recht wissen. Und wie wir das auch gemerkt haben, die letzten paar Jahre, also das mit dieser Planung hat irgendwie vor Corona wunderbar funktioniert. Ja. Und seit Corona habe ich das Gefühl, ist es so ein Blindflug und einfach ein bisschen ein Agieren, weil alles wieder anders ist und keiner kann sagen, wie es in einem halben Jahr ist. Das beschäftigt natürlich und macht es auch ein bisschen schwieriger, um hier die ganz grossen Pläne zu machen. Und ich bin schon froh, wenn man das einigermaßen kann rechtzeitig auf das reagieren, vernünftig, was jetzt da überall links und rechts passiert, und hoffe, dass es irgendwann eigentlich wieder besser wird.
Das grosse Dienstjubiläum ist schon noch, nehme ich an, das nimmst du schon in Angriff, oder?
Ja, also, vielleicht verpasse ich es dir, aber es wird mir irgendjemand sagen im Geschäft. Dass
es gibt kein Schiff, Stefan.
Nein, ich hoffe, dass man es vergisst.
Und du hast noch gesagt, du hast 190 Jahre, hey, gleich 200 Jahre, das geht dir dann auch.
Ja, also an dich kommen wir
natürlich. Ja, da bin ich aber nicht mehr im Organisationskomitee.
Ja, aber du wirst sicher noch irgendwie teilnehmen, oder?
Also, ja, ich würde dann irgendwie vom Ufer aus zuschauen, ja. wenn die 19 Schiffe irgendwo in die See rausstechen.
Mit einem Nasstuch in der Hand, das ist schlimm. Ja, entweder oder zum Schluss, lieber Stefan. Du hast es vorher schon angesprochen, die beiden Städte. Paris oder Rom?
Paris. Rom.
Warum?
Rom bin ich jetzt gerade gesehen und ich muss sagen, ich traue es fast nicht zu sagen, es hat mir zu viele Touristen gehabt.
So.
Ja. Also gut, ich bin natürlich irgendwo aus dem Nowhere gekommen, mit dem Velo sind wir das Zweite gekommen und in dem Rom hat es uns fast erschlagen. Ja. Es hat geregnet, es ist Vorsaison gewesen und die Stadt war bombenvoll gewesen und ich habe das Gefühl, auch Schreck.
Okay. Ja. Wein oder Bier?
Wein. Also jetzt die letzte Woche auf dem Velo eher Bier, aber sonst Wein.
Und am Schluss noch geduldig oder ungeduldig?
Ungeduldig.
So.
Ja.
Warum
ist schrecklich, das? Ich weiß auch nicht. Bist einfach entweder so oder anders auf die Welt gekommen.
Also, für das danken wir dir für deine Geduld, genau, die du da 30 Minuten lang gehabt hast. Da bei uns, beim IHZ-Podcast näher dran. Vielen Dank, alles Gute, Stefan Schultes, GIF, Geschäftsführer von der SGV Holding, wo die SGV Tavolago und Chiptech dabei ist. Wünscht dir und dem ganzen Team einen wunderbaren Frühling, Sommer, Herbst, rocket den See und danke für deine Zeit.
Danke Andi, danke Adrian. Spannende Frage gesehen. Merci, schönen Tag zusammen.
Danke, dass du dabei bist beim Podcast «Näher dran» von der IHZ. Laufend Neues zur Wirtschaft in der Zentralschweiz gibt es auf www.ihz.ch. Bis zum nächsten Mal.